Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Auf Berliner Landesebene wird ja noch über eine neue Regierung verhandelt, dazu gleich mehr. Im Bund ist es dagegen vollbracht. Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP steht. Die Ampel ist startbereit. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagt am Nachmittag:
Meine wichtigste Botschaft lautet, die Ampel steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues Regierungsbündnis.
In der Woche ab 6. Dezember soll Olaf Scholz vom Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Dann wird auch das Kabinett vereidigt und dann geht's los mit der Arbeit. Im Kanzleramt gegenüber startet mit der neuen Regierung auch ein ständiger Bund-Länder-Krisenstab, um die Corona-Pandemie besser zu bekämpfen und koordinierter vorzugehen. Wie wichtig das ist, zeigt ein Blick in die Krankenhäuser, in unserer Region besonders nach Brandenburg. Fangen wir aber zunächst mal noch vergleichsweise guten Nachrichten aus Berlin an. Landespolitikreporter Christoph Reinhardt hat sich umgehört.
Die Situation in Berlin ist derzeit vergleichsweise günstig. Für die Verlegung von Berliner Kranken gibt es keinen Bedarf. Berlin ist nicht betroffen, bestätigte eine Senatssprecherin. Und auch die Charité bekräftigte, dass die Aufnahme auch schwerstkranker Covid-Patienten mit dringendem Bedarf für die anspruchsvolle ECMO-Beatmung gegeben sei. Für die Versorgung auf den Berliner Intensivstationen spielt die Charité eine zentrale Rolle. Schon bei den bisherigen Corona-Wellen koordinierte das Universitätsklinikum die Versorgung auf den Berliner Intensivstationen. Um die schwersten Fälle kümmert sich dabei die Charité selbst. Sollten die Kapazitäten nicht ausreichen, standen zuletzt 16 Krankenhäuser als sogenannte Level-2-Kliniken bereit. Alle übrigen Berliner Notfallkrankenhäuser sollen nach diesem Konzept ihre Intensivstationen möglichst von Covid-Fällen freihalten, um die Versorgung aller anderen Berliner Intensivfälle zu gewährleisten. Derzeit kann Berlin fast 1070 Intensivbetten nutzen, das meldete zuletzt das Nationale Intensivregister. 980 Betten davon sind demnach belegt, davon knapp 200 durch Corona-Patienten. Zu den knapp 90 freien Betten kommt noch eine Notfallreserve mit rund 330 Betten, die innerhalb von 7 Tagen zusätzlich aufgestellt werden können. Auf dem einstweiligen Höhepunkt der Pandemie zum Jahreswechsel 2020/21 wurden gut 450 der Berliner Intensivbetten für Corona-Behandlung benötigt.
Aktuell läuft's noch in den Berliner Kliniken. Christoph Reinhardt informierte. In Brandenburg ist die Situation in den Krankenhäusern dagegen inzwischen dramatisch, besonders im Süden. RBB-Reporter Sascha Erler hat sich an verschiedenen Krankenhäusern und bei Rettungsdiensten rund um Cottbus umgehört.
Um sich mal die Dimensionen bewusst zu machen, hat Elbe-Elster-Landrat Christian Heinrich Jaschinski beeindruckende Zahlen parat.
In den letzten 3 Wochen ist der Anteil von den Corona-Einsätzen im Rettungsdienst von 3% auf 30% gewachsen.
Das bekommt auch die Leitstelle Lausitz zu spüren, die die Rettungseinsätze koordiniert. 2 Menschen sitzen hier, die den ganzen Tag nichts anderes machen, erzählt Leitstellenchef Ingolf Zellmann.
Also schauen, wo sind welche Kapazitäten, auch mal nachfragen, wenn die Daten nicht ganz plausibel sind. Auch wenn ein Krankenhaus andere Auffassung hat als wir, dann dürfen wir einen Patienten trotzdem zuweisen, damit er versorgt wird.
Bis jetzt ist es nicht vorgekommen, dass der Rettungsdienst vor verschlossenen Notaufnahmetüren gestanden hat, aber die Wege werden teilweise länger.
Wir haben in Einzelfällen das Problem oder sehr, sehr lange Wartezeit vom Krankenhaus. Das ist im Moment nicht der Regelfall. Wir versuchen da alles organisatorisch auch im Vorfeld, im Hintergrund zu unternehmen, dass es nicht dazu kommt.
Noch finden Zellmann und seine Kollegen ein Bett für Menschen, die Hilfe brauchen. Er guckt aber auch regelmäßig über die Landesgrenze. Andere Bundesländer haben die Hände gehoben.
Thüringen und Sachsen müssen Patienten in andere Bundesländer verlegen. Und in Bayern, Kleeblatt Süd, ist eine ähnliche Situation.
Das von Zellmann erwähnte Kleeblatt-Prinzip soll sicherstellen, dass für Intensivpatienten schnell ein freies Bett gefunden werden kann. Entweder in einer anderen Stadt oder einem anderen Bundesland. Die Bundesländer Deutschlands sind in 5 sogenannte Kleeblätter unterteilt worden. Ein System, das aktiviert wurde. Götz Brodermann, Chef des Karl-Thiem-Klinikums in Cottbus.
Das ist jetzt quasi eine prophylaktische Maßnahme in der Erwartung von dem, was kommt. Wir gehen da davon aus, dass wir analog dem letzten Jahr vor Weihnachten vermutlich in Größenordnung Patienten nach überregional verlegen müssen.
Jetzt wird aber erstmal regional verlegt im Elbe-Elster-Kreis. Der Transport der Patienten nach Elsterwerda oder Herzberg ist das eine. Aber Personal zu finden, das die steigende Zahl an Corona-Patienten in Finsterwalde betreut, das andere, sagt Landrat Christian Heinrich Jaschinski. Deshalb müssen wohl die Angebote in anderen Standorten zurückgefahren werden. Geplante Operationen zum Beispiel sollen verschoben werden.
Im Moment ist eine sehr hohe Belastung im Klinikum festzustellen. Nichtsdestotrotz ist die Grundversorgung der Einwohner des Landkreises Elbe-Elster an allen drei Standorten gesichert.
Die Krankenhausversorgung im Süden Brandenburgs steht also am Limit, kann aber gerade noch so arbeiten, sagt der Landrat von Elbe-Elster, Sascha Erler, informierte. Die Situation in den Kliniken zeigt, die Pandemie muss dringend gebremst werden. Und dafür sind jetzt mit dem neuen Infektionsschutzgesetz neue Regeln in Kraft getreten. Nun gilt flächendeckend 3G am Arbeitsplatz und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer nicht getestet, genesen oder geimpft ist, der kommt also eigentlich nur noch in die Supermärkte, Apotheken und Drogerien problemlos rein. Und wie war so der erste Tag? Oder Tischewski aus der Inforadio-Redaktion mit einem Überblick.
Morgens am Berliner S-Bahnhof Alexanderplatz. Die meisten, die hier um diese Zeit starten, fahren die Strecke jeden Tag zur Arbeit. Kontrollen hat bei der BVG und bei der S-Bahn noch keiner der Fahrgäste erlebt, aber eine Meinung zu den neuen Regeln haben alle.
Sehr gut, weil es genug gibt, die den Schuss noch nicht gehört haben.
Also das finde ich nicht in Ordnung, weil die Leute haben sich immer alle gut verhalten. Ich fahre jetzt ja schon die ganze Zeit.
Also ich sehe schon den Sinn an den Regeln, so ist es nicht. Ich finde es nur schwierig, dass halt Leute, die reich sind, die nehmen sich dann halt ein Taxi und dann ist fein.
Aber wie lässt sich 3G nun durchsetzen? Viele sind da skeptisch. Da haben es die Arbeitgeber etwas leichter. In den Firmen legt die Belegschaft ihren geimpften oder genesenen Status vor. Wer keins von beidem hat, muss sich künftig täglich testen lassen. Für Rainer Klee, Geschäftsführer des Flugticket-Großhändlers AER Ticket in Kreuzberg, eine praktikable Lösung.
Also wir haben ja jetzt den Vorteil, dass wir auch ein Testzentrum sind. Wir hatten vorher ja diese Regelung, dass wir 2 Tests in der Woche angeboten haben, so die sie selber gemacht haben und so weiter. Und jetzt ist ja die Regel so, das zählt nicht mehr. Das heißt, es muss jemand dabei sein, eine Aufsichtsperson, die es auch zertifizieren muss. Das funktioniert also eigentlich wunderbar.
Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an diesem Morgen über den Hof zur Arbeit kommen, sehen die neuen Regeln positiv. Sicherer für sich und für andere. Doch Rainer Klee hat auch andere Reaktionen gehört.
Ich habe jetzt 2 Diskussionsrunden angeboten, weil wir einfach gesagt haben, ich möchte auch mal verstehen, was die Leute davon abhält, sich impfen zu lassen. Ich habe mit denen diskutiert, was sie eigentlich davon abbringt. Und sie haben gesagt, naja, das ist halt die Angst und so weiter. Und sie wollen auch nicht als Ungeimpfte bezeichnet werden. Sie machen Masern, Grippe, alles mit und so. Aber dieser Skepsis ist einfach da. Ja.
Gerade diese Skeptiker ruft jedoch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, im Inforadio auf.
Sich impfen zu lassen, das ist ein Gebot der Solidarität für den eigenen Schutz, aber auch für den Schutz der Kolleginnen und Kollegen. Und die es partout nicht wollen, die müssen dann auch mit den Konsequenzen leben.
Das ist die klare Ansage von DGB-Chef Hoffmann im Beitrag von Inforadio-Reporterin Oda Tischewski. Der 3G-Zwang hat sichtbare Folgen. Die Schlangen vor den Impfstellen und besonders an den Teststationen werden immer länger. Um einen Schnelltest zu bekommen, braucht es nun viel Geduld. Das konnte RBB-Reporter Matthias Gindorf in Potsdam beobachten.
Die Schlangen sind lang vor den großen Teststellen, etwa im Hauptbahnhof. Hier stehen die Leute vom Eingang mit genügend Abstand quer durch die Passage. Und warum?
Weil ich ein Pflegeheim möchte zu Besuch.
Weil ich zur Arbeit muss und in den Öffis auch einen brauche.
Ich will auf eine Baustelle hier und bin gesund, aber habe keinen Nachweis darüber.
Brauchen Test 2G plus für eine Sportveranstaltung.
Oder auch in der Lindenapotheke in Babelsberg ist der Andrang groß. Die Kunden stehen rund um das Eckgebäude in der Schlange und füllen geduldig ihre Anmeldebögen aus. Teilweise vom Chef geschickt.
Der hat seit heute Morgen beschlossen, dass wir uns nicht mehr selbst testen dürfen, sondern jetzt mit einem Test dann beginnen dürfen.
Na, für die Bahn. Deswegen stehe ich hier.
Für die Universität.
In der Apotheke ist Petra Kulka die Chefin. Sie muss mit dem enormen Ansturm auf ihr Testangebot klarkommen.
Die kommen natürlich bevorzugt nach Dienstschluss, die Arbeitnehmer, die sich testen lassen müssen und stellen sich dann halt ein. Und wir müssen dann immer mit sehr viel Ruhe und Verständnis erklären, warum wir jetzt nicht bis Mitternacht weiter testen können.
Was aber auch auffällt, in den Schlangen stehen auch viele Menschen, die zwar noch nicht komplett geimpft sind, aber vor kurzem einen Termin ausgemacht haben. Bis dahin brauchen natürlich auch die noch einen negativen Test für Bus, Bahn oder Arbeit.
Anstehen und warten auf den Corona-Schnelltest in Potsdam. Von dort Matthias Gindorf. Und dann gibt's ja neben dem alles dominierenden Virus auch noch Koalitionsverhandlungen auf Berliner Landesebene. Und da geht's voran. SPD, Grüne und Linke konnten die Themen Bildung und Wissenschaft weitgehend abhaken. Wichtigster Punkt, Lehrerinnen und Lehrer sollen künftig wieder verbeamtet werden. Einzelheiten von Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Ab dem Schuljahr 2023/24 ist das laut SPD-Landeschefin Franziska Giffey geplant.
Es ist ein Thema und ein Aspekt, mit dem wir erreichen können, dass uns nicht jedes Schuljahr um die 700 Lehrerinnen und Lehrer abwandern nach Brandenburg oder anderswohin, weil sie dort eben einfach ein besseres Einkommen haben.
Giffey bezeichnet die Verbeamtung als eine Option für diejenigen, die die Voraussetzungen dafür erfüllen, also bis zu 17.000 Lehrkräfte. Rund 7.000 können aber nicht verbeamtet werden, etwa aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder weil sie zu alt sind. Entlastungsstunden sollen als Ausgleich für die geprüft werden, für die eine Verbeamtung nicht geht. Eine weitere Neuerung: Wenn Schülerinnen und Schüler ohne eine Gymnasialempfehlung auf das Gymnasium wollen, soll in einem Aufnahmeverfahren ihre Eignung festgestellt werden. Zugleich bedeutet das weg vom Probejahr und vom sogenannten Abschulen auf die Sekundarschule, falls Kinder es nicht schaffen. Im nächsten Schuljahr wird die neue Regelung Franziska Giffey zufolge noch nicht greifen. Erst müsse sie mit Schulleitern und Verbänden besprochen werden. Im Wissenschaftsbereich sind laut Grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch die vereinbarten Hochschulverträge abgesichert worden, mit einer Steigerung von 3,5%.
In unserer Berliner Wissenschaftslandschaft geht es darum, Dinge, die wir schon erreicht haben, überhaupt erstmal abzusichern und zu verstetigen. Das allererste, und ich bin froh, dass wir uns darauf auch schon verständigen könnten, ist, dass die Hochschulverträge mit ihrem Aufwuchs von 3,5% geeint sind.
Damit hätten die Berliner Hochschulen eine verlässliche Entwicklungsperspektive. Linken-Landeschefin Katina Schubert wiederum hebt die Verbesserungen für den akademischen Mittelbau hervor.
Es ist nämlich nicht mehr so, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen zur Amtsausstattung der Professoren und Professorinnen gehören, sondern eine eigenständige Entwicklungsperspektive haben. Und das ist ganz zentral, damit auch gute Leute sich entscheiden für diesen Weg.
Mit den Bereichen Inneres und Verwaltung werden die Koalitionsverhandlungen fortgesetzt.
Soweit Kirsten Buchmann. Noch ein Blick auf den Fahrplan. Am Freitag sollen letzte strittige Punkte geklärt, am Samstag dann der Koalitionsvertrag vorgestellt werden. Danach haben die Parteimitglieder das Wort und wenn alles klappt, wird Franziska Giffey kurz vor Weihnachten zur neuen regierenden Bürgermeisterin gewählt. Wohl am 21. Dezember. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.